SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im April hier im Friedrichshafener Kiesel. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Martina Leubli, Literaturredakteurin bei der Neuen Züricher Zeitung, Beate Tröger, freie Literaturkritikerin unter anderem beim Deutschlandfunk, und Gerrit Bartels, Feuilletonchef und Literaturkritiker, am weitesten angereist vom Berliner Tagesspiegel. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, und das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Es ist der neue Roman des US-Schriftstellers Percival Everett, der von Nicolas Stingel für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen wurde. James heißt das Buch und es ist die literarische Überschreibung, so könnte man sagen, eines Klassikers von Mark Twain, nämlich von seiner Lausbubengeschichte Die Abenteuer des Huckleberry Finn, erst veröffentlicht 1884. Ja, so lange ist das schon her. Martina Leubli, wie verändert Everett jene berühmte Geschichte, die ja oft verfilmt wurde und längst zum Literaturkanon gehört?
Ja, wir kennen diese beiden Hauptfiguren und wir kennen sie nicht, oder wir kennen sie nicht so, wie sie hier in James erscheinen. Huckleberry Finn, der Waisenjunge, der ausgerissen ist, um vor seinem gewalttätigen Vater zu entkommen, und der Sklave Jim, der entlaufen ist, weil er erfahren hat, dass er verkauft werden soll. Percival Everett hält sich an die Rahmenhandlung von Mark Twain. Also die beiden sind gemeinsam auf der Flucht, sie erleben viele Abenteuer. Aber die entscheidende Veränderung ist die der Perspektive. Wir erleben die Ereignisse jetzt aus der Perspektive von Jim, dem Sklaven, der ein sehr gebildeter Mensch ist. Er hat sich heimlich Lesen beigebracht, was verboten ist. Und er erzählt nun die Geschichte. Er erzählt seine Geschichte. Und mit dieser Perspektive verändert sich natürlich auch der Charakter dieser Flucht, weil es ist dann eben nicht nur ein spannendes Abenteuer mit vielen kleinen Gefahren, sondern es ist wirklich für ihn lebensgefährlich. Er ist als Schwarzer erkennbar, er kann als entlaufener Sklave jederzeit festgehalten, verkauft, ausgepeitscht oder getötet werden.
Vielleicht ganz kurz noch zur erzählerischen Ausgangslage. Es ist ja so, dass Jim mitbekommt, dass er verkauft werden soll. Und das ist für ihn dann Anlass, tatsächlich Reise auszunehmen mit seinem jüngeren Freund. Sie gehen dann auf den Mississippi und erleben ja doch auch einige Herausforderungen. Was zum Beispiel?
Sie erleben Stürme und vor allem können sie nur nachts auf dem Mississippi fahren. Also sie bauen sich auch ein Floß. Sie klauen ein Kanu und sie müssen aufpassen, dass sie nicht gesehen werden. Sie müssen was zu essen finden, sie fischen. Es gibt auch Gefahren wie Schlangen, Schlangenbisse. Es gibt andere Schiffe, die auch eine Gefahr sind, und vor allem die anderen Menschen sind eine Gefahr.
Genau, die anderen Menschen sind vor allem die Hauptgefahr. Und die beiden erleben einiges. Sie erleben nicht nur Abenteuer, Bedrohungen, sondern sie erleben auch eine innere Entwicklung. Das ist ja ganz entscheidend bei dieser Neufassung des Romans. Und um ein Gefühl für die Prosa zu bekommen, liest nun Sebastian Miro einen Ausschnitt aus James. Bitte sehr.
Ich steuerte uns den Fluss hinab. Huck zitterte sich auf dem Floß in den Schlaf. Ich döste selbst ein paar Minuten lang ein und wurde vom ausgelassenen Lärm einer Gesellschaft auf einem Dampfboot geweckt. Ich blickte zu dem hell erleuchteten Deck hinauf, das von Menschen wimmelte. Nicht nur sahen sie mich nicht, sie konnten mich auch gar nicht sehen. Aus irgendeinem Grund empfand ich diese Vorstellung als komisch und musste kichern, dann nahm ich mich zusammen. Mein Lachen hatte Huck nicht geweckt. Und das lag daran, dass er nicht mehr da war. Irgendwie hatten sich unser Floß und unser Kanu voneinander gelöst. Sofort machte ich mir Sorgen, dass das Floß vielleicht nicht flusstauglich war. »Huck«, rief ich, leise zuerst, dann mit mehr Nachdruck. »Huck«, jetzt schrie ich. Die leere Stille des Flusses reichte an sich schon aus, jeden Laut, den ich von mir gab, zu verschlucken. Aber die Musik Das Gelächter und das Schwappen des großen Schaufelrades sorgten dafür, dass Huck mich niemals hören würde. Ich hielt nach Schattenausschau, die sich in oder auf dem Wasser bewegten, lauschte auf etwaige Geräusche, achtete auf etwaige Verwirbelungen im Wasser und fand nichts. Wir waren getrennt. Und ich fragte mich trotz meiner Sorge um den Jungen, ob das so schlimm war. Nach einer Weile erspähte ich auf dem schwarzen, tiefen und nur vom Mond erleuchteten Fluss wie durch ein Wunder Huck, der auf dem Floß kniete. Dass er fortwährend den Kopf drehte, verriet mir, dass er voller Panik nach mir Ausschau hielt. Ich steuerte mit dem Kanu auf ihn zu, legte mich zurück, lehnte mich an die Ducht und tat so, als schliefe ich. Ich lauschte, während er die beiden Wasserfahrzeuge wieder miteinander verteute, dann tat ich so, als wachte ich auf. »Huck, du bist ja am Leben«, sagte ich aufgeregt. »Natürlich bin ich am Leben. Was soll ich denn sonst sein?«
»Na, ertrunken vielleicht.«
»Wie soll das denn passieren?« Ich merkte, dass er zu einem Schabernack aufgelegt war. »Wie soll das denn passieren, wo du hier bei mir bist?«, hakte er nach.
»Aber Huck, wir waren eine Weile getrennt.«
»Was redst du denn da, Jim? Du hast doch geschlafen, hab dich doch gesehen.«
»Nee, wir waren getrennt.«
Wir trieben dahin und hielten uns von anderen Booten fern. »Jim, du gehörst doch Miss Watson, stimmt's? Ich meine, du bist ihr Eigentum, stimmt's?«
»Stimmt«, sagte ich.
»Also ist es eigentlich so, dass ich dich von ihr gestohlen hab?«
»Naja, Huck, direkt weggenommen hast du mich ihr ja nicht. Irgendwie haben wir den ganzen Weg zusammen gemacht.«
»Aber zurückgebracht habe ich dich ihr auch nicht, oder?«
»Nein, hast du nicht.«
»Dann ist es ja doch sowas wie Diebstahl. Wenn ich ein Maultier vom Straßenrand mitnehme und weiß, wem es gehört, wäre das nicht Diebstahl?«
»Ich bin kein Maultier, Huck.«
Wir trieben weiter dahin. »Ist es nicht trotzdem Unrecht?«, sagte Huck. Er war beunruhigt. »Woher soll ich wissen, was gut ist?«
»Also ich sehe das so. Wenn du eine Regel brauchst, damit du weißt, was gut ist, wenn man dir erklären muss, was gut ist, dann kannst du nicht gut sein. Wenn du irgendeinen Gott brauchst, damit du Recht von Unrecht unterscheiden kannst, dann wirst du es nie lernen.«
»Aber das Gesetz sagt...«
»Gut hat mit dem Gesetz nichts zu tun. Das Gesetz sagt, ich bin Sklave.«
Wir trieben weiter und unser Schweigen wurde tiefer.
Sebastian Miro las aus James von Percival Everett in deutscher Übersetzung von Nikolaus Stingel, erschienen bei Hansa, Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Gerrit Bartels, wir haben es gerade eben schon gehört, die Abenteuergeschichte verändert sich fundamental durch die Änderung der Erzählperspektive. Alles wird erzählt aus der Sicht von Jim, der den Dummen gibt, aber sehr schlau ist, gebildet ist, sich sogar in europäischer Philosophie auskennt. Wie plausibel ist diese Umkehr der Erzählperspektive?
Wenn ich also jetzt diese Frage gleich gestellt bekomme, muss ich sagen, als ich diesen Roman gelesen habe, fand ich sie überhaupt nicht plausibel. Das passte für mich nicht zusammen. Es fängt ja an, im ersten Kapitel geht es schon um die korrekte falsche Grammatik, die der Jim seiner Tochter beibringt. Im zweiten Kapitel ist es dann eine ganze Runde von kleinen Kindern, wo er denen auch beibringt, wie man mit Weißen zu reden hat. Und irgendwann taucht dann Voltaire auf, ne? Also der große europäische Aufklärer. Das ist nach dem Schlangenbiss und er hat ein Gespräch mit Voltaire. Und spätestens an diesem Zeitpunkt hatte ich gedacht, nee, also irgendwie finde ich das ein bisschen schräg. Das durchzieht aber dann auch den ganzen Roman. Das ist wirklich ein sehr belesener Sklave. Man fragt sich natürlich, wann hat er das gemacht? Also es kommt dann immer vor in dem Buch, dass er bei Richter Thatcher einfach in der Bibliothek gestöbert hat. Gibt übrigens noch eine andere Passage, kann man auch kurz sagen, da entern die ein Schiff, also was gekentert ist, und sie gucken auch nach Lebensmitteln und nach Schmuck und nach sowas, aber am Ende nimmt er eine ganze Reihe von Büchern mit, auch Voltaire, Rousseau. Also ich habe mich damit erstmal nicht so richtig angefreundet, habe dann aber umgekehrt wiederum gedacht, es ist jetzt ein literarisches Kunstwerk. Der Everett hat einfach diesen Roman genommen, diesen Klassiker genommen, also was eben selbst ein Kunstwerk ist, hat daraus ein eigenes Kunstwerk geschmiedet. Und ich finde das beim näheren Nachdenken fand ich es einfach wirklich dann auch okay, dass er das gemacht hat. Es hat einfach auch seine Begründung. Es gibt dann auch noch eine Kunstsprache, die in den Roman so implantiert ist, so wie die Sklaven sprechen. Bei Huckleberry Finn oder bei Mark Twain ist das eben eine Sklavensprache. Hier ist es eine Sprache, die sich Percival Everett auch ausgedacht hat. Das ist eben auch eine sehr artifizielle Sprache. Im Übrigen großartig auch übersetzt oder großartig ein im Deutschen eigenes Idiom angenommen von Nicolas Stingel. Ich fand das dann am Ende ziemlich passend.
Gerhard Bartels, Sie haben ja gerade schon die beiden Bücher, also die Vorlage von Mark Twain und jetzt den neuen Roman miteinander verglichen, Beate Tröger. Ist es überhaupt nötig, Mark Twain zu kennen, um dieses Buch zu verstehen? Und wie fällt Ihr Vergleich aus?
Also notwendig ist es nicht, weil die Geschichte klassisch gebaut ist mit einem Anfang und einem Ende, aber natürlich wäre es jetzt fahrlässig zu sagen, wir gucken uns das nicht genauer an, wenn wir hier auf der Bühne drüber sprechen. Ich muss gestehen, dass gerade die Geschichte von Huckleberry Finn zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher seit vielen, vielen Jahren, ja Jahrzehnten gehört. Und mir ist in diesem Zusammenhang tatsächlich die Frage schon auch durch den Kopf gegangen, muss das sein, dass man die Geschichte nochmal erzählt? Und wir haben es jetzt schon gehört, es gibt gute Gründe, die Perspektive zu ändern und zu sagen, wir gucken uns an, wie Jim bzw. James darauf schaut. Mir ist aber im Vergleich zu dem Original, und ich sage jetzt durchaus Original im Sinne von Everett hat ein Kunstwerk geschaffen, aber Twains Original hängt für mich höher. Warum? Weil es bei Mark Twain, und da berufe ich mich auch auf einen anderen Autor, der auf unserer Bestenliste in diesem Monat auch dabei steht, nämlich auf Ulrich Pelzer, um eine sehr universelle Infragestellung von Ordnung geht. Huck und Jim sind bei Mark Twain beide abgehauen. Und Ulrich Pelzer beschreibt in seinen Frankfurter Vorlesungen, die er 2010, 2011 gehalten hat, unter dem Titel Angefangen wird mittendrin, das Buch als eine sogenannte River Novel, also eine Flusserzählung. Die beiden fahren ja den Mississippi runter, sowohl bei Twain wie auch bei Everett. Und Pelzer schildert sehr schön in seinen Poetikvorlesungen, wie indem die beiden auf den Fluss, auf das Floß gehen, sie sich eigentlich von allen Ordnungen verabschieden. Also sowohl von der sklavischen Ordnung wie auch von der Ordnung der weisen junge Huck, der bei Mark Twain in einem Zuckerfass haust und sich nie schön anziehen will und immer mit schmutzigen Nägeln rumlaufen will, wie die also beide kleine Anarchisten sind und auf diesem Floß im Ablegen die Ordnung verlassen. Sowohl, wie gesagt, die Gesellschaftsordnung unter den Weißen wie auch die Schwarz-Weiß-Sklaven- und Herrenordnung. Weswegen eigentlich für mich Twain in seiner universalen Perspektive den weiteren Horizont hat und bei Everett in dem, wie natürlich diese Perspektive umzudrehen legitim ist, trotzdem eine Verengung in ein Schwarz-Weiß-Denken stattfindet, nur eben unter umgekehrten Vorzeichen. Also ich bin nur halb begeistert. Ich habe das Buch ganz gern gelesen, finde aber vieles im Detail dann auch ein bisschen zu dick aufgetragen, bis hin zu dem Bleistift, der als eine Art Ding-Symbol in diesem Buch immer wieder auftaucht, der für James ein ganz wichtiges Utensil ist, um eben zu schreiben, der aber dann auch dazu führt, dass einer, der ihm den Bleistift geklaut hat, umgebracht wird, weil er eben auch ein Schwarzer ist.
Genau. Ja, es ist natürlich eine Auseinandersetzung mit einer spezifischen historischen Situation, und zwar der Sklavenhaltergesellschaft. Und es ist natürlich so, dass es aus dieser Perspektive nicht gleich universell erzählt sein kann, weil Jim, der sich später James nennen wird, der hat einfach nicht die gleiche Anarchiemöglichkeit, wie das eben in Mark Twains Vorstellung möglich war, wenn man sich von allem löst und nur auf dem Fluss dahin flieht. Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was ich eben entscheidend finde für dieses Buch, ist ja auch ein ironisches, ein satirisches Buch. Also es ist eine spielerische Auseinandersetzung mit Twain. Es ist natürlich ein Weiterdenken, vielleicht ist es ein Verengen, aber von Twain nimmt Everett auf jeden Fall den Humor mit. Und auch die ganzen, eben das mit den Philosophen, das mit dem aufklärerischen Denken, was Jim eigentlich viel besser kann als die Weißen, das ist natürlich absolut übertrieben. Aber eben genau durch dieses Ausstellen, dieses Übertreiben, dieses Umdrehen auch der Perspektive, dieses Umdrehen des Sprechens, das Sprachspiel, wird das Ganze überhaupt erkennbar als Gesellschaft, die das im 19. Jahrhundert war oder wie sich das Percival Everett erarbeitet hat. Und es war übrigens auch so, dass es historisch eine Dunkelziffer gab von Sklaven, die lesen und schreiben konnten. Auch das ist historisch heute belegt.
Also dieses satirische, ironische, also es flackert immer mal auf, aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele brutale Szenen in diesem Roman. Wenn es überhaupt eine Ironie gibt in dem Buch, würde ich ja sagen, das ist eben, wenn diese Band da auftritt, die Virginia Minstrels, das ist so eine Blackfacing-Band. Da wird es dann ein bisschen spielerisch, da wird es ironisch, weil es sind zwei Schwarze, die weiß angemalt werden, um dann wieder schwarz angemalt zu werden. Und das ist dann ironisch, das ist Satire. Aber ansonsten ist das ein sehr brutaler Roman, der wieder natürlich darauf rekurriert. Natürlich ist das eingeschränkter, weil es eben aus einer schwarzen Perspektive erzählt wird. Und das Universale ist einfach nicht die Fragestellung dann. Das wird auch in diesen Diskussionen deutlich, die er eben dann mit John Locke hat oder die er mit Voltaire hat. Es gibt dann ein Gespräch, wo er sagt, ich darf meine Feinde töten. Und es gibt dann wieder eine Passage, da sagt er, nein, es gibt keine Unterdrücker, es gibt für mich nur Feinde, weil ich bin kein Opfer. Und das sind natürlich ganz klare Aussagen, die auch dann wieder sehr heutig sind natürlich.
Ja, wobei das eben für mich schon, ich stimme dem auch zu, aber für mich schon ein Problem ist, dass es eben diese Vorlage gibt. Also wenn wir uns den Twain nochmal ins Gedächtnis rufen und ich denke, etliche Leute haben ihn vielleicht auch aus der Kindheit irgendwie noch im Kopf, dann sind es eben Schöpfungen von dem Twain und was Everett macht, er hat diese Folie schon und mir kommt es dann manchmal gerade auch in diesen Traumsequenzen, es sind nämlich oft auch diese Traumsequenzen, in denen er da mit Locke und mit Voltaire in Dispute tritt, der James, mir kommt es dann so ein bisschen schablonenhaft vor, wo ich eben denke, er hat einerseits dieses Material, mit dem er dann spielt, aber er muss ja irgendwie sozusagen auch diese Idee verfolgen, das immer in der Umdrehung zu lassen. Also das ist sozusagen das aufklärerische Projekt dieses Romans. Und ja, gerade dieser Chor, von dem jetzt gerade auch schon die Rede war, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist so die Idee der Idee und auch dieses Wechseln der Sprachebenen. Ich finde, es nutzt sich dann auf die Länge des Romans leise ab. Wie gesagt, es ist kein Buch, wo ich jetzt sagen würde, das ist ganz blöd oder man soll das nicht lesen oder so. Aber ich habe da durchaus meine Einwände in dem, wie die Konstruktion eben auf ihre Konstruiertheit sichtbar ist und bleibt.
Also ich würde gerne widersprechen. Also was den Konstruktionscharakter angeht, natürlich gibt es diese Elemente, aber gleichzeitig gestaltet Everett seine Charaktere so, dass sie menschlich wirklich fassbar werden. Also ich finde, viele Szenen sind auch ergreifend. Das nimmt einen mit, auch auf der emotionalen Ebene. Das macht es auch einfach zu lesen. Und gerade eben die Szene mit der Musikgruppe, die schon angesprochen wurde, die ist einerseits total beängstigend, weil Jim weiß, wenn er ertappt wird, wird das auch an dieser Stelle für ihn lebensgefährlich, weil alle Augen, das ganze Publikum sind auf ihn gerichtet, alle schauen auf ihn. Er schaut zum ersten Mal weißen Menschen überhaupt in die Augen, weil er das vorher gar nie durfte. Also da ist auch sehr viel auf der emotionalen Ebene geschildert und schwingt mit, neben den ganzen Ideen, die ihm verhandelt werden, neben der ganzen Gesellschaftskritik. Und das macht für mich eben die Brillanz dieses Romans aus, dass man ihn sowohl eben abenteuerlich emotional lesen kann, als auch als philosophische Auseinandersetzung mit eben Freiheit, aber auch mit den Fragen von Rassismus.
Also aus Jim the James und wie das dann geschieht, das müssen Sie selber nachlesen. Der neue Roman von Percival Everett in deutscher Übersetzung von Nikolaus Stingel, erschienen im Hansa Verlag, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Okay.